Donau 3 FM. Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Heute dann mit zwei Gästen, die es gewöhnt sind, mit Blaulicht unterwegs zu sein. Stellt euch einmal vor, wen haben wir da?
Ja, mein Name ist Dorothea Ganzlose. Ich bin Notfallsanitäterin und arbeite derzeit als Schulleitung an der DRK Landesschule.
Ja, mein Name ist Luca Ohlhaus. Ich bin seit 4 Jahren im Rettungsdienst. Ich bin Rettungssanitäter und mache gerade aktuell die Notfallsanitäter aus.
Also zwei ganz erfahrene Retter. Das heißt aber auch, ihr seid schon lange im Geschäft drin. Luca, bei dir 4 Jahre. Doro, bei dir ist es ja noch viel, viel mehr. Wie ging es denn bei dir los? Was war denn deine erste berufliche Station?
Also meine erste berufliche Station war tatsächlich die Klinik, also das Krankenhaus. Als Gesundheits- und Krankenpflegerin und der Bereich Blaulicht im weitesten Sinne kam übers Ehrenamt.
Übers Ehrenamt heißt, was hast du denn da in deiner Freizeit gemacht?
Das Deutsche Rote Kreuz bietet in den ehrenamtlichen Strukturen vielfältige Möglichkeiten an und für mich war das dann der Ortsverein, der zum Beispiel die Einsatzeinheiten des Katastrophenschutzes betreibt und darüber bin ich eben in diese Blaulichtfamilie eingestiegen.
Das heißt, wenn man heutzutage vielleicht noch Krankenschwester sagen darf, was du ja ursprünglich gelernt hast und dann bist du aus der Klinik raus, bist dann ja in die Präklinik, also da, wo wirklich was passiert, hingegangen. Was war dann der nächste Beruf, den du erlernt hast?
Also tatsächlich habe ich über diese ehrenamtliche Schiene, die neben meinem Hauptberuf in der Klinik war, peu à peu diverse Ausbildungen gemacht, vom Sanitätshelfer über den Rettungshelfer, über die Rettungssanitäterin und habe mich dann dazu entschieden, Rettungsassistentin zu werden. Das war das Berufsbild vor dem Notfallsanitäter und das war immer so ein bisschen die Leidenschaft nebenher, die ich dann irgendwann zum Beruf gemacht habe.
Und bei dir, Luca, 4 Jahre sagst du, bist du schon dabei. Wie ging es bei dir los?
Also vor 4 Jahren nach meinem Abitur habe ich begonnen, freiwilliges soziales Jahr im Rettungsdienst zu machen. Das ging 1 Jahr und da habe ich in dieser Zeit den Rettungssanitäter gemacht. Und danach habe ich nochmal 1 Jahr hauptamtlich als Rettungssanitäter gearbeitet. Und die Arbeit im Rettungsdienst hat mir einfach so viel Spaß gemacht und so gut gefallen, dass ich mich dann dazu entschieden habe, noch die 3-jährige Notfallsanitäterausbildung anzufangen. Und da bin ich jetzt gerade aktuell im 2. Lehrjahr.
Das heißt, Abitur, du könntest ja eigentlich studieren, könntest gemütlich an irgendeinem Schreibtisch sitzen und du hast dich ganz bewusst für was Aktives entschieden. Was hat dich dazu gebracht?
Ich habe mich bewusst für den Rettungsdienst entschieden, weil ich nicht nach dem Abitur studieren wollte und dann 6 Jahre nur in der Theorie sein wollte. Mir hat die Praxis so interessiert, einfach aus dem Grund, wie ist es, mal in ein Unternehmen reinzukommen. Die Teamarbeit im Rettungsdienst gefällt mir sehr gut. Ich helfe gern Menschen, also das war mir während meiner Schulzeit schon klar, dass ich irgendwie was im medizinischen Bereich machen wollte und dann hat mich das dann zum Rettungsdienst gebracht. Weiterer Punkt ist die Teamarbeit, die ich sehr gut finde im Rettungsdienst und natürlich auch das medizinische Wissen, wo halt dazu noch kommt. Und auch so ein Knackpunkt ist, dass viele Berufe heutzutage sehr monoton sind und im Rettungsdienst ist es überhaupt nicht so. Also jeder Dienst, den man hat, der ist anders und man weiß nicht, was auf einen zukommt. Und man muss immer irgendwie umdenken, während dem Einsatz, nicht alles ist gleich, ja.
Für dich war also das freiwillige soziale Jahr der Einstieg. War das damals so, dass du auch ja keine Idee hattest, was mache ich nach dem Abitur? Oder war das schon damals zielgerichtet, dass du gesagt hast, ja, ich will in den Rettungsdienst?
Ja, also mir war schon während meiner Schulzeit klar, dass ich in den Rettungsdienst möchte. Vor allem durch die Abwechslung, ein Bekannter von mir, der ist auch im Rettungsdienst und der hat mir das dann so erzählt, wie die Arbeit so ist. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was kann ich denn für einen medizinischen Beruf machen, der sehr abwechslungsreich ist. Und dann war für mich nur noch der Rettungsdienst klar.
Luca, bei dir war es dann der Freund im Rettungsdienst. Doro, dich kenne ich ja schon einige Jahre, ja, vielleicht fast Jahrzehnte, aber so alt bist du ja gar nicht. Bei dir ist es ja auch das Ehrenamt. Bei dir ist es ja eher die Familie, die im im Sanitätsdienst schon lang aktiv ist.
Ja, also tatsächlich muss ich sagen, war ich die erste aus der Familie, die da drin war. Ich habe nur alle mitgezogen und zum einen mein Bruder und irgendwann auch dann die Mama, die mit über 60 Jahren dann noch eben in das Ehrenamt eingestiegen ist.
So kann man sich täuschen, weil ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass deine Mutter euch Kinder angesteckt hat, aber dann war es ja doch genau andersrum.
Es war mehr die Vorbildfunktion, die sie so gelebt hat und so quasi diese Hilfsbereitschaft, die da war und die habe ich halt ins Ehrenamt mitgenommen und sie dann mitgezogen.
das Ehrenamt, dieses zusammen, gemeinsam anderen helfen, das hat dich dann schlussendlich über die Krankenschwester doch auch dann in den Rettungsdienst gebracht.
Also auf jeden Fall natürlich die Arbeit, die man da hat, wie der Luca das schon gesagt hat, die Teamarbeit und auch einfach das Interesse am Medizinischen, an den vielfältigen Aufgaben, die da anfallen, an den Besonderheiten auch, dass man Menschen helfen kann. Das klingt jetzt vielleicht manchmal ein bisschen abgedroschen, aber es ist trotzdem tatsächlich wirklich ein tolles Gefühl auch, wenn man jemanden, der zum Beispiel gerade richtig stark Schmerzen hatte, dem man einfach weiterhelfen konnte und der dann auch wirklich da dankbar ist und dann ist quasi Beruf und Berufung eines. Schön, wenn man damit noch Geld verdienen kann.
Wir haben uns ja letzte Woche spätabends, ja eigentlich mitten in der Nacht zuletzt getroffen. Da war es dann nicht das Geld verdienen, da waren es dann auch nicht die Schmerzen. Es war das Ehrenamt, es war eine Bombenentschärfung. Auch eben, so wie Luca angesprochen hat, jeder Einsatz ist anders. Was hast du denn da in der Nacht gemacht?
Ja, das ist auch tatsächlich eine ganz besondere Aufgabe. Das gehört eben zum Katastrophenschutz, in dem Fall dem Katastrophenschutz der Stadt Ulm. Es ging darum, dass man eben einen gewissen Bereich die Menschen aus ihren Wohnungen nachts, wenn eigentlich tatsächlich alle daheim sind und schlafen, evakuieren soll. Und das war einfach ein besonderer Moment, weil viele Menschen wissen ja dann ad hoc nicht, wohin. Die haben jetzt nicht unbedingt Freunde, Familie in der Nähe. Wo gehe ich hin, wenn es nachts 2 Grad hat? Und da war es eben unsere Aufgabe, dass wir den Menschen eine sogenannte Anlauf- oder Betreuungsstelle bieten, wo sie sich eben im Warmen mit ein bisschen Tee, ein bisschen was zu essen, ja, einfach sicher aufhalten können, bis sie wieder in ihre Wohnungen zurück können. Und auch das ist tatsächlich, auch wenn es irgendwie nach einem 8 Stunden Arbeitstag dazukommt, dass man dann irgendwie von abends 18 bis nachts um 4 da was betreibt. Ja, da ist eine ganz besondere Stimmung, eine besondere Dankbarkeit auch und man hat einfach auch das Gefühl, dass man den Menschen weiterhelfen kann, die halt hier jetzt irgendwie ein paar schwere Stunden haben.
Für dich, Doro, war es ja dann die Situation, der Melder klingelt, alles stehen und liegen lassen. Beim Luca ist es ja dann im Rahmen zumindest jetzt der Ausbildung eher das Geplante. Man hat auf Wochen im Vorhinein einen Dienstplan, da steht dran, 7 Uhr muss man raus. Wie beeinflusst das auch zum Beispiel dein Privatleben, wenn du auch am Wochenende arbeiten musst oder nachts arbeiten musst?
Also prinzipiell ist die Ausbildung sehr gut aufgeteilt. Und man teilt ja auf zwischen Klinikblock, dem Rettungswachenblock und der Schule. Und die Abwechslung ist einfach super und da auch viel Input zu bekommen und viel zu lernen. Und das gehört halt in den Beruf dazu, dass man auch mal am Wochenende oder nachts arbeiten muss. Für mich ist das jetzt prinzipiell nicht schlimm. Also sonst würde ich diesen Beruf nicht machen. Ich arbeite auch gern nachts oder am Wochenende. Ja, das gehört halt dazu, da sind wir nicht allein. Da gibt es in ganz Deutschland Hunderttausende von Leuten, die am Wochenende oder nachts arbeiten müssen. Habe ich kein Problem damit.
Und was sagen die Freunde dazu, wenn du dann keine Zeit hast, wenn die ausgehen wollen?
Ach, so ist es jetzt auch nicht. Also Zeit kriege ich schon auch immer. Also man hat schon 2 oder 3 Mal am Wochenende Zeit, wo man nicht eingeteilt ist. Also das ergibt sich schon immer. Da gab es noch nie Probleme.
Du hast ja jetzt gerade von der Ausbildung gesprochen, Klinikblock. Wie würdest du das denn skizzieren? Wie sieht denn tatsächlich so eine Ausbildung zum Notfallsanitäter aus? Weil beim Bürokaufmann kann man sich das vielleicht vorstellen, beim Schlosser kann man sich das vorstellen, aber wie wird ein Notfallsanitäter überhaupt ausgebildet?
Also Notfallsanitäter wird ausgebildet, ich habe es ja schon gesagt, es wird aufgeteilt in den Schulblock, den Rettungswachenblock und den Klinikblock. Und diese Blöcke teilen sich immer und das ganze Jahr verschieden auf. Es wird so aufgeteilt, dass man zum Beispiel dann 3 Monate in der Schule ist, 3 Monate in der Rettungswache und 3 Monate im Krankenhaus. Und es sind einfach viele verschiedene Einblicke, wo man bekommt. Und man sieht auch Schnittstellen zwischen Wache, Rettungswache und Krankenhaus. Wir kommen durch verschiedene Abteilungen, wie die Intensivstation, die Notaufnahme. Wir sind in der Pflege eingeteilt und auch im OP-Bereich, wo ich jetzt erst war. Und da habe ich sehr viel neue Sachen gelernt.
Sehr viel neue Sachen gelernt im OP. Ja, da geht's blutig zu. Mhm. Kann man Blut von klein auf sehen? Andere sagen, sie können kein Blut sehen. Hast du es lernen müssen oder wie kommst du klar mit dem, was du siehst?
Prinzipiell habe ich es nie lernen müssen tatsächlich. Es gibt natürlich, sieht man im Rettungsdienst erstmal Blut, wo man davor vielleicht in dem Ausmaß noch nie gesehen hatte. Aber so hatte ich damit nie ein Problem, irgendwie viel Blut zu sehen. Es gibt natürlich Einsätze im während den Diensten, die natürlich nicht sehr schön sind, ja, und da ist halt die Kunst auch damit klarzukommen. Aber da habe ich so meine Methoden und es klappt und bin sehr zufrieden damit.
Du hast gesagt, es gibt auch diese anderen Blöcke, also Klinik, Rettungswache, aber eben auch Schule. Und da haben wir ja dich, Doro. Du hast ja dann nach der Notfallsanitäterin noch weitergemacht, hast ja nicht aufgehört, selbst zu lernen. Was machst du denn dann heutzutage?
Ja, ich glaube, lebenslanges Lernen scheint mein Motto zu sein, auch wenn ich jetzt fürs erste Mal ein bisschen fertig bin. Tatsächlich, um als Lehrkraft in der Notfallsanitäterausbildung zu arbeiten, braucht man natürlich neben dem eigentlichen Beruf auch ein entsprechendes pädagogisches Hochschulstudium. Erst im Bachelor, dann im Master. Und hört eigentlich so gar nicht so schnell auf mit dem Lernen.
Das heißt, du bist jetzt Lehrerin, du bist sogar die Schulleiterin hier von der DRK-Landesschule in Ulm. Was macht denn das alles dir an Arbeit? Ist das irgendwo jetzt dann Verwaltungstätigkeit oder bist du noch so richtig aktiv und kannst jungen Leuten aus deiner Erfahrung was beibringen?
Also zunächst mal musste ich tatsächlich meine Klassenleitung abgeben. Ich glaube, da sind sie auch alle ein bisschen traurig gewesen. Deswegen lasse ich es mir aber trotzdem nicht nehmen, noch bestimmte Themen, die mir einfach auch Freude machen, selber im Unterricht zu unterrichten. Und der Rest ist tatsächlich Verwaltungstätigkeit, Vorbereitung, Nachbereitung von Prüfungen. All das, was einfach so dazugehört, so ein Schulbetrieb, hat tatsächlich mehr Verwaltung als Lehre manchmal. Also zumindest kommt es aus der Warte so vor.
Du unterrichtest noch die Themen, die dir Spaß machen. Was für Themen sind das denn, die Spaß machen?
Also tatsächlich habe ich neben den ganzen notfallmedizinischen Themen da tatsächlich so der Bereich Atmung, Herz-Kreislauf-Notfälle, so Bereiche wie Einsatztaktik, also wie verhalte ich mich, wenn es mehr als einen Verletzten gibt oder wenn es so ganz spezielle Notfallsituationen gibt, wo wir einfach mit nicht alltäglichen Sachen zu tun haben, wo wir andere Fachdienste haben wie die Feuerwehr oder auch mal mit dem Technischen Hilfswerk oder der Wasserrettung zusammen. Das sind so Themen, die mir ganz gut liegen und die mir auch Spaß machen.
Dir machen die Themen Spaß, aber Luca, wie ist es für dich, wenn du dich dann mit Atmung auseinandersetzen musst, mit Herz-Kreislauf, mit Verdauung, was ja alles so ungeheuer theoretisch klingt? Ist es dann noch das, was du wirklich lernen willst, eben Menschen zu helfen, oder ist es ein halbes Medizinstudium voller Theorie?
Also prinzipiell muss erstmal alles mit der Theorie beginnen und dann kann man erst die Praxis darauf aufbauen. Natürlich, die Notfallsanitäterausbildung ist sehr umfangreich. Wir haben Situationen draußen auf der Straße, da kann alles kommen. Und deswegen sollten wir uns auch mit jedem Bereich in der Medizin auseinandersetzen und auch darüber lernen. Also wenig ist es nicht. Vor allem jetzt, ich finde es gut, dass in der Schule auch, man lernt auch viel Praxis. Also in der Notfallsanitäterausbildung muss man während der Schulzeit auch viel Fallbeispiele durchführen, wo halt eine Person den Patienten sozusagen spielt und wir müssen dann halt schon mal in der Praxis drüber den Fall bearbeiten und deswegen macht es sehr Spaß und dann auch draußen im Einsatz kann man das sehr gut anwenden. Was ich auch halt so finde, wir reden sehr viel über Medizin und wir müssen viel in der Medizin lernen, aber was ich Neues gelernt habe, ist einfach die Kommunikation auch mit den Patienten, weil wir müssen mit verschiedenen Gruppen von Menschen draußen im Einsatz kommunizieren und da werden wir natürlich auch drauf geschult und das gehört dazu, das ist sehr wichtig.
Du sprichst gerade etwas an, es sind verschiedene Menschen, mit denen man im Einsatz zusammenkommt. Seine Freunde kann man sich aussuchen, aber die Patienten nicht. Wie schaffst du es, für jeden Patienten gleich gut Hilfe zu gewährleisten? Oder machst du Unterschiede und sagst, ah ja, den mag ich, dem helfe ich lieber, dem gebe ich vielleicht noch ein Schmerzmittel mehr?
Also prinzipiell macht man gar keine Unterschiede von Menschen. Da bin ich ganz klar, sonst wäre ich falsch im Rettungsdienst. Wir behandeln jeden gleich, wir kümmern uns um jeden. Und klar gibt es Menschen, also es gibt Menschen, die sind sehr dankbar, dass wir kommen und die freuen sich und das freut dann auch mich, dass ich helfen konnte. Und natürlich gibt es auch immer Konfrontationen, aber da ist halt die Kunst, sich damit auseinanderzusetzen. Da wird man in der Notfallsanitäterausbildung sehr gut drauf vorbereitet. Das halt ist, dass man halt Konflikte dann auch lösen muss. Ja, das macht den Beruf auch sehr interessant.
Du hast jetzt davon gesprochen, dass die Menschen dankbar sind. Doro, du hast ja jetzt etwas mehr Erfahrung über die Zeit hinweg. Hast du den Eindruck, dass sich die Menschen verändert haben, dass sie noch so dankbar sind wie früher oder eine Anspruchshaltung oder sind sie vielleicht sogar dankbarer geworden, weil sie sehen, was ihr leistet?
Na, zunächst muss man mal sagen, das mit der Dankbarkeit ist ja nicht unser eigener Lohn. Es ist ein Beruf, mit dem ich Geld verdiene und den ich auch professionell ausübe. Dass Menschen quasi dankbar sind dafür, dass man ihnen so professionell weiterhilft, das ist, sag ich mal, so on top. Das Schöne, was dabei mit rumkommt, es hat sich sicher ein bisschen in der Akzeptanz oder dem Ansehen der Rettungsdienstmitarbeitenden in der Gesellschaft schon was getan. Wir sind öfters damit konfrontiert, dass wir eben als Rettungsdienst so gesehen werden, als wären wir eine staatliche Struktur und vielleicht auch missverstanden werden und dann eher in Konflikte verwickelt werden, als es vielleicht früher war. Das lässt sich natürlich anhand von Zahlen belegen, wenn man sagt, man schaut sich an, wie viele Rettungskräfte werden denn im Einsatz angegriffen. Das hat sich schon deutlich erhöht, zumindest das, was dokumentiert ist. Wir können ja natürlich nur schwer darüber sprechen, was ist denn vor 20 Jahren gewesen. A, war das Rettungswesen natürlich noch gar nicht so stark ausgebaut. Das sind diese Konflikte sicher an anderen Stellen abgelaufen. Und jetzt wird es halt so ein bisschen auch natürlich auf diesen Rettungsdienst projiziert. Und durch das, dass das immer mehr thematisiert wird, ist auch natürlich das Bewusstsein dafür mehr. Und man hat das Gefühl, dass wir öfters damit konfrontiert sind, dass man uns nicht möchte. Aber ob es jetzt wirklich so eine ganz starke Steigerung und weniger Dankbarkeit gibt, das glaube ich nicht. Ich bin eher so der Ausdruck der Menschen dafür, wie sie ihre Dankbarkeit zeigen oder ihre Zufriedenheit. Am Ende ist es ja auch eine Kundenzufriedenheit. Die hat sich einfach verändert. Das ist aber auch in Ordnung, weil der Rettungsdienst inzwischen kommt ja aus einer ehrenamtlichen Struktur, wenn man sich das überlegt. Inzwischen ist es ein Beruf, ist professionell und so professionell gehen wir damit auch um.
Um das dann schwäbisch zusammenzufassen, das geschimpft, das klopft genug oder wie würdest du das sehen?
Ja, das ist an der Stelle tatsächlich auch in Ordnung. Ich denke, wenn man einen respektvollen Umgang mit und untereinander pflegt, ob wir jetzt aus dem Rettungsdienst kommen oder nicht, dann ist das für uns alle gut und dann hilft uns das allen weiter und so würden wir uns das auch wünschen. So wie ich mit hier auf dem Weihnachtsmarkt mit den Verkäuferinnen und Verkäufern am Glühweinstand oder an den anderen Ständen respektvoll umgehe, so würde ich mir das auch für den Rettungsdienst wünschen und für alle anderen Berufsgruppen und fürs Miteinander auch.
Wenn du jetzt den Weihnachtsmarkt ansprichst und wie du dann freundlich mit den Verkäufern hier umgehst, merkt man dann vielleicht sogar über das Jahr Unterschiede? Sind die Patienten, sind die Angehörigen im Sommer anders drauf, wie jetzt vielleicht in der Vorweihnachtszeit?
Also es gibt tatsächlich so Häufungen von Einsatzarten in den verschiedenen Bereichen. Klar ist es jetzt im Sommer und im Spätsommer eher mal der Wespenstich. Und als Notfall und dann kann das aber auch manchmal sein, dass jetzt zum Beispiel so wie jetzt in der Weihnachtszeit, in der Vorweihnachtszeit, wo ja alle so ein bisschen besinnlicher werden, ein bisschen ja in sich gehen, vielleicht auch das Jahr reflektieren und dann sind die hier oftmals auch ja mit Ängsten, Sorgen und Nöten konfrontiert und die kommen besonders in Notfallsituationen dann raus. Ja, das kann die besonders große Angst natürlich sein, wenn ich kurz vorm Weihnachtsfest einen Angehörigen habe, der schwer erkrankt ist, der ins Krankenhaus muss, dann kommt diese Sorge oftmals noch viel, viel mehr raus. Ich denke, die ist über das ganze Jahr gleich, aber gerade in der Vorweihnachtszeit und zu Weihnachten kommt die deutlich mehr raus. Und dann gibt es schon auch Angehörige, die natürlich uns gegenüber erstmal durch diese starke Besorgnis vielleicht auch ein Auftreten haben, das erstmal ein bisschen aggressiv wirken kann. Aber wenn man gerade, wie der Luca das vorher schon gesagt hat, sich mit der Kommunikation auseinandersetzt und es gar nicht persönlich nimmt und diese Sorge dahinter sieht, dann kann man da ganz anders drauf eingehen und dann lassen sich viele Sachen auch gut lösen.
Luca, wenn du jetzt auch gerade so über deine Einsätze nachdenkst, das, was Doro jetzt gerade angesprochen hat, es ist also viel emotionale Ausnahmesituation dabei, es ist viel Stress für die Patienten und die Angehörigen dabei. Bist du dann an der Einsatzstelle eher Mediziner oder sogar eher Psychologe und ein Freund, der betreut und Sorgen wegnehmen muss und dadurch vielleicht sogar eine medizinische Besserung erreicht?
Also prinzipiell, es gibt die Einsätze, die natürlich auch für uns Rettungspersonal schwer sind. Ja. Das sind schwere Schicksale, die man sich so in der breiten Gesellschaft erstmal nicht vorstellen kann. Man kommt da in private Bereiche, wo meistens Patienten gibt, die nicht sehr fit sind, ja, die in einem lebensbedrohlichen Zustand sind. Und ich fokussiere mich schon immer auf den Patienten und schaue, dass ich eben, dass ich die Lebensgefahr, ihn aus Lebensgefahr nehmen kann. Aber was darum ist, also das sind dann Familie, das ist die Frau, das sind vielleicht auch Kinder. Wir haben viele junge Patienten mittlerweile auch, die schwer erkrankt sind. Und dieses Schicksal dann in dieser Situation, ja, das ist, nehm ich auch mit, ja. Ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Da gibt es verschiedene Methoden, aber prinzipiell erstmal wichtig ist die Kombination aus der medizinischen Versorgung und natürlich müssen wir auch mit den Menschen reden danach und mit ihnen kommunizieren. Wir müssen ihnen erzählen, ja, was machen wir denn mit ihrem Mann, Frau, Kind, je nachdem, ja. Und das macht die Einsätze manchmal nicht so einfach, aber wir werden da gut geschult darauf, um damit gut umzugehen, ja.
Die Patienten werden jünger. Das ist ja auch so ein gängiger Vorwurf, den man immer wieder hört, dass die Patienten aber auch anspruchsvoller werden mit immer geringeren Wehwehchen, sich auch an den Rettungsdienst wenden, anstatt vielleicht zum Hausarzt zu gehen, bis der das nächste Mal geöffnet hat, will man nicht warten. Man geht in die Klinik oder ja eben 112, man ruft euch. Wie ist das? Hat sich da auch bei dir zum Beispiel, Doro, in deiner Erfahrung eine Veränderung angebahnt, dass man sagt, die Patienten sind heute vielleicht unbeholfener oder wehleidiger?
Ich glaube, das ist eine Kombination aus vielen Faktoren. Also zum einen ist, glaube ich, das Gesundheitssystem inzwischen so komplex geworden, dass es dem einzelnen Menschen, der sich da nicht auskennt, ganz arg schwerfällt, sich da zurechtzufinden. Selbst in so einem Großstadt wie Ulm gibt es Leute, die haben keinen Hausarzt, weil es einfach keine Kapazitäten mehr gibt. Es gibt Probleme, einen Facharzttermin zu bekommen. Manchmal fällt es den Leuten dann auch schwer, eben sich mit ihren Sorgen, Nöten und Problemen, Beschwerden da wirklich zurechtzufinden. Und dann ist natürlich sowas wie eine Notaufnahme, eine Anlaufstelle oder auch natürlich gerade an Wochenenden, zu Nachtzeiten, zu Feiertagen, an Weihnachten beispielsweise. Ja, da ist es dann einfach der Rettungsdienst, weil ich kann da anrufen, da kommt jemand. Viele haben gar nicht den Anspruch, dass sie tatsächlich rettungsdienstlich versorgt werden, sondern dass einfach jemand kommt. Und das bekommen sie halt in dem Moment über den Rettungsdienst. Ich glaube, eine Umstrukturierung im Gesundheitswesen würde da schon weiterhelfen.
Wenn wir die Frage jetzt dann so noch ein bisschen erweitern, wie verhalte ich mich denn richtig? Bei welchen Beschwerden ist welche Rufnummer oder welche Einrichtung die richtige, wenn ich jetzt gerade in die Feiertage reinschaue und sage, ja, mir tut seit 2 Tagen der Bauch weh, weil das Essen halt zu gut war. Oder ich habe jetzt akut Probleme, wo ich sage, das muss der Blinddarm sein.
Also wenn man es tatsächlich auf das Essen schieben kann, das zu viel war, dann empfehlen sich ein paar Hausmittelchen. Das wäre einfach mal vielleicht eine Weihnachtsmahlzeit auslassen und einen Tee trinken oder einen Zwieback essen und da ein bisschen langsam tun. Wenn es jetzt so ist, dass ich irgendwie Beschwerden habe, mit denen ich normalerweise zu meinem Hausarzt, zu meiner Hausärztin gehen würde und jetzt aber irgendwie heute der 24. ist oder der 25.12. und ich die Kapazität oder die Möglichkeit nicht habe, dahin zu gehen, weil der Hausarzt natürlich auch in seinem Weihnachtsurlaub ist, dann habe ich ja die Möglichkeit, zum Beispiel den hausärztlichen Notdienst zu konsultieren. Es gibt sogenannte KV-Praxen oder eben Hausärzte, die Notdienst haben. Das geht über die Rufnummer mit der jeweiligen Vorwahl 116, 117, wo man sich eben hier ja erkundigen kann, wer ist denn zuständig mit dem Notdienst. Ist es jetzt aber tatsächlich so, dass ich zum Beispiel stärkste einsetzende Schmerzen nach dem Weihnachtsessen habe oder ich irgendwelche anderen ja starken gesundheitlichen Probleme habe, dann ist natürlich tatsächlich die rettungsdienstliche Nummer mit der 112 die Nummer der Wahl. Im Zweifel helfen die auch weiter und verweisen dann an die richtigen Stellen, wenn es doch nicht so akut ist.
112 ist also die Nummer, wo dann zum Beispiel der Luca kommt. Wie sieht's denn aus über Weihnachten, Luca? Kommst du da auch? Hast du da frei oder musst du arbeiten?
Also letztes Jahr habe ich an Weihnachten arbeiten müssen, das war für mich kein Problem. Dieses Jahr habe ich frei, ist auch okay.
Wenn du jetzt sagst, du hast letztes Jahr an Weihnachten arbeiten müssen, war das dann anders? Gab es wirklich andere Einsätze, eben zu viel Weihnachtsessen oder gab es dann vielleicht danach noch einen Lebkuchen für den Rettungsdienstler, bevor er mit dem Patienten in die Klinik entschwunden ist?
Ja, prinzipiell, ich fand, Weihnachten war jeder Tag wie sonst auch. Also ich habe da irgendwie keinen Unterschied gemerkt. Von der Anzahl, von den Einsätzen war es eigentlich auch gleich. Da habe ich nichts gemerkt tatsächlich.
Wenn du sagst, du hast keinen Unterschied gemerkt von den Einsätzen her, wenn du jetzt dieses Jahr Weihnachten frei hast, merkst du einen Unterschied? Kannst du noch Weihnachten feiern oder bist du so viel Rettungsdienst, dass für dich alle Tage gleich sind?
Nö, ich kann auf jeden Fall Weihnachten feiern. Also da sitze ich bei meiner Familie, man hat schöne Zeit. Das ist immer was Tolles, ja.
Doro, wie sieht's bei dir aus? Die Schule hat ja dann, weil es Schule ist, Schulferien. Das heißt, du hast hoffentlich etwas Ruhe. Aber wie viel Ehrenamt, wie viel Rettungsdienst spielt denn auch Weihnachten bei euch in der Familie eine Rolle?
Ja gut, im Ehrenamt, das weiß ich nicht, was auf mich zukommt, geplant ist nichts. Der Teil mit dem Rettungsdienst, also das aktive Fahren draußen, da habe ich tatsächlich noch 3 Dienste dieses Jahr und die sind da auch zwischen Weihnachten und Neujahr verteilt. Da freue ich mich aber tatsächlich drauf, weil ja, das gehört einfach auch dazu, ist nochmal ein bisschen was anderes und vielleicht entkommt mir so auch der ein oder anderen familiären Verpflichtung.
Du fährst jetzt dann tatsächlich aktiv Rettungsdienst, ja, in der Zeit sogenannt zwischen den Jahren. Du bist die Lehrerin, du bist die Schulleiterin. Wie ist denn das für deine Teamkollegen, wenn da eine dabei ist, die vielleicht alles besser weiß?
Das ist überhaupt kein Problem. Also ich glaube, wenn man sich von vornherein in der Wachenstruktur ist, wo man ein Team ist, wo man zusammenarbeitet, wo man sich auf Augenhöhe austauscht. Es ist nicht so, dass ich alles besser weiß. Ich weiß aber auch, dass andere nicht alles wissen und besser wissen können. Ich glaube, man muss sich da austauschen. Man muss eine gute Teamarbeit pflegen und das auch so offen gestalten, dass wenn mich jemand auch auf Fehler hinweist, ich bin auch nicht unfehlbar. Das ist ganz wichtig. Und das mit dem Wissen, wenn ich da in eine Teamarbeit reingehe, dann ist das, glaube ich, ganz zukunftsfähig.
Du hast die Teamarbeit angesprochen. Luca hat die Teamarbeit auch mehrfach angesprochen. Wenn es jetzt so weit kommt, Luca, dass jetzt zum Beispiel irgendein Freund von dir sagt, du, warum soll ich zum Beispiel in den Rettungsdienst gehen? Warum soll ich Notfallsanitäter werden? Womit würdest du deinen Beruf anpreisen?
Wichtig ist, dass man sich, also wenn man die Ausbildung zum Notfallsanitäter machen will oder als Rettungssanitäter im Rettungsdienst arbeiten möchte und da die Ausbildung macht, dann würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, man muss sich für den medizinischen Bereich an sich interessieren, auch für Fachwissen, man muss in der Medizin viel lernen, das gehört auf jeden Fall in erster Linie dazu. Teamarbeit muss auch wichtig sein, ja, also man muss schon ein Teamplayer sein. Was ich vorher schon angesprochen habe, die Monotonie, das haben wir in unserem Beruf einfach nicht. Der Beruf ist so abwechslungsreich, man kommt in ganz verschiedene Situationen rein. Ja, und dann ist man bei uns im Rettungsdienst genau richtig. Und man muss auch einfach als letzter Punkt den Menschen helfen wollen. Ja, man muss da mit Menschen kommunizieren können. Man darf auch keine Angst haben, irgendwie mal Hand anzulangen, ja, und mal zuzupacken. Ja, weil wir müssen da schon körperlich auch fit sein, gell, das gehört auch dazu. Ja, und dann ist man bei uns im Rettungsdienst genau richtig.
Bist du denn genau richtig im Rettungsdienst? Ist das dein Traumberuf? Sagst du, ja, die Ausbildung mache ich nicht nur fertig, sondern da bleibe ich auch?
Ja, das ist auf jeden Fall mein Traumberuf. Ich komme sehr gern zur Arbeit, ich gehe gern in die Schule, um neue Sachen zu lernen und ich habe auch gern im Krankenhaus, also in meinen Krankenhausblöcken gearbeitet. Das war für mich sehr interessant, ja, auf jeden Fall, 100%.
Doro, wenn du jetzt als Schulleiterin, als Lehrerin Werbung machen musst für deinen Beruf, welche tollen Momente, welche tollen Erlebnisse oder Tätigkeiten hat Luca jetzt noch nicht angesprochen?
Also wenn ich jetzt für den Beruf des Notfallsanitäters oder Notfallsanitäterin Werbung machen muss, dann hatte Luca das eigentlich schon tatsächlich ganz umfassend zusammen auf den Punkt gebracht, dass einfach man natürlich schon mit anderen Menschen zusammenarbeitet, egal ob Teampartner, andere Hilfsorganisationen, Patienten, Angehörige, sonstige am Einsatz Beteiligte, das ja, Interesse an medizinischen Themen sollte da sein und ansonsten, ja, die Bereitschaft vielleicht noch für Schichtarbeit, aber er hat es eigentlich schon richtig gut zusammengefasst.
Wie sind denn die Berufsaussichten tatsächlich für Notfallsanitäter? Ist das auch ein Beruf, wo absoluter Mangel herrscht, wo man die freie Auswahl hat oder läuft man Gefahr, nach der Ausbildung ohne Job dazustehen?
Momentan ist es so, dass wir im Rettungsdienst immer einen Bedarf hat. Das ist jetzt kein eklatanter Personalmangel, aber die Berufsaussichten an sich und auch die Übernahmemöglichkeiten, die sind soweit gegeben. Es ist ja auch die Möglichkeit, dass man vielleicht später mal im Krankenhaus arbeiten kann, wenn man sich da mal ein bisschen umorientieren will. Also man ist jetzt nicht an den Fahrdienst auf der Straße gebunden. Es gibt die Möglichkeiten, zum Beispiel noch so spezielle Fort- und Weiterbildungen zu machen, die einen dann zum Beispiel befähigen, dass man größere Einsätze leiten kann oder dass man ein berufsbegleitendes Studium anstrebt, was wie Rettungswissenschaften, also dass man auch das, was man tut, belegen kann und damit auch anderen hilft. Und dann sind natürlich noch die Möglichkeiten zu sagen, hey, ich gehe an die Schule, ich komme ins Lehrteam, ja, unterrichte dann andere Notfallsanitäter, kann das Ganze natürlich aber in der Praxis machen. Also ich mache Ausbilder im Betrieb. Das ist auch ganz wichtig, dass man die immer hat und dass da genügend da sind.
Also der Notfallsanitäter tatsächlich ein ganz breit gefächerter Beruf mit vielen, vielen Anforderungen, täglichen Überraschungen. Und wenn man euch beiden so zuhört, dann habt ihr offensichtlich beide jeden Tag Lust an der Arbeit.
Auf jeden Fall.
Luca, Doro, danke schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr euch uns ein bisschen von eurem Beruf erzählt habt. Und ich wünsche euch viele Einsätze, die gut ausgehen für die Patienten und für euch. Dankeschön euch.
Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Jeden Tag eine neue Folge. Klingt mit Glühwein sogar noch besser. Donau 3 FM.